Also im Prinzip sollte das jetzt ein Vortrag über Fasching werden, in gewissermaßen ist es das auch. Aber es blieb dann doch relativ wenig Zeit, das so zu machen, wie ich es eigentlich wollte, weil mein anderer Vortrag vorher ganz lang ging und ich halt irgendwie die letzten Tage jeden Tag eingespannt war. Ich habe übrigens auch letzte Nacht nicht geschlafen, also entschuldige, wenn ich etwas träge bin. Trotzdem ist das Thema interessant genug, um, sag ich mal, behandelt zu werden. Und das Schöne ist, man kann da auch so ein bisschen drüber quatschen, weil es gerade bisschen eine Renaissance erfährt. Fasching ist an sich was total Altes. Weiß jemand überhaupt, was es ist oder als Grundbegriffe so? Es geht halt im Grunde genommen darum, dass man sagt, okay, man hat jetzt Software und die versucht man zu testen. Es ist ein ganz normaler Zyklus, dass man Software schreibt und dann guckt halt, was sind für Fehler drin. Und da geht es erstmal primär nicht unbedingt um Sicherheitslücken, da geht es auch um sowas zu gucken, terminiert das Programm richtig bei gewissen Eingaben und da gibt es halt irgendwie keine Quails und keine Infinite Loops. Gerade auch das Error-Handling, ne, dass irgendwie das dann bei einer fehlerhaften Eingabe auch irgendwie was kommt, dass halt gesagt wird, die Eingabe war fehlerhaft und so weiter, kann man alles mit Fuzzing überprüfen. Interessant daran ist aber eigentlich, dass dadurch, dass Rechenleistung in letzter Zeit sehr viel billiger und verfügbarer geworden ist und jeder sich irgendwie bei Amazon und bei Google online einen riesen Server anbieten kann, hat es auf einmal eine andere Tragweite. Das ist ein ähnlicher Prozess, wie es dann auf einmal bei WPA1-Netzwerken cloudcracker.org oder .net gab. Selbes Ding, dass man halt gesagt hat, okay, die Verschlüsselung an sich ist nicht schlecht, aber wenn ich jetzt irgendwie für $20 am Tag hier in die Rechenleistung kriege und ich habe es nach 4 Tagen so in den meisten Fällen durch, dann ist dann WPA doch nicht mehr so sicher. Und bei Fasching hat man gerade so einen ähnlichen Gedanken, weil an sich das System ist ja ganz einfach. Man hat halt irgendwie per Brute Force bestimmte Eingaben, die jetzt nicht so völlig hirnrissig sind, sondern schon so ein bisschen dementsprechend, was man dem Programm tatsächlich in der Realität übergeben könnte, entsprechen, also syntaktisch einigermaßen korrekt sind und guckt dann halt, ob es an irgendeiner Stelle zu Verhalten führt, was so nicht geplant wird. Also ob zum Beispiel ein Pufferüberlauf entsteht oder ob irgendwelche Bits flippen und so weiter und so fort. Und das klingt jetzt erstmal derbe ineffektiv, das ist es definitiv auch von der Grundidee her und das ganze Konzept steht und fällt eben mit der Fuzzing-Methode an sich. Das Problem, warum Fuzzing auch immer ein bisschen verschrien war, ist, selbst wenn man dann die Rechenleistung hatte, hat es zwar schon Fehler gefunden, aber das waren halt meistens so eher einfache Fehler. Also das konnte sozusagen nicht in Dev gehen, sondern Beispiel OpenSSL-Library. Du kannst dann zwar was finden, dass es irgendwie abstürzt, aber so komplexe Sachen wie zum Beispiel Key Exchange zwischen zwei Rechnern und so weiter, das hat das Framework beziehungsweise die Fuzzing-Tools haben das nicht so wirklich zugelassen. Da musste man ganz viel drum frickeln und so richtig gemacht hat es niemand, weil es ist halt auch ein Haufen Arbeit. Und es gibt verschiedene Techniken, die historisch gewachsen sind, wie man Fuzzing betreiben kann. Genau, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also man hat quasi ein Mangel an sinnvollen Frameworks gehabt, es war übelst viel Aufwand und das, was man genommen hat, hat nicht viel gebracht und selber programmieren bringt halt auch nichts. Und die es probiert haben, hatten dann das Problem, man hat ganz viele Treffer gefunden, aber es waren dann meistens keine Sicherheitslücken, sondern es waren dann eben sowas wie inkorrektes Error-Handling, so wo man sich denkt, okay, da kann man sich mal drum kümmern, aber eigentlich ist es von der Priorität her nicht das, wo ich jetzt mich jeden Tag 8 Stunden mit verschwenden will, das zu fixen, weil das ja keinen Realitätsbezug hat bei dem und dem Input, dass es tatsächlich mal passieren könnte. Es ist ja nur dann relevant, wenn es sicherheitskritisch ist, also wenn irgendwie zum Beispiel Memory Leaks entstehen. Von der Idee her gibt es halt Fuzzing, was auf Mutation basiert, das heißt, du hast jetzt irgendwie eine legitime Eingabe, wie also ein Parameter, der an sich legitim ist und versuchst den Parameter an sich, so wie er ist, zu mutieren und änderst halt so ein bisschen rum, dass alles, was im Prinzip du danach eingibst, immer noch ähnlich ist, aber eben davon abweicht in einer ganz normalen Permutationskette. Das zweite ist generationbasierend, das heißt, du machst es eben nicht, sondern man guckt sich an, was wäre denn so ungefähr das, was das Programm erwarten würde? Also zum Beispiel kriegt das jetzt einen String übergeben, kriegt das jetzt irgendwie eine Zahl übergeben oder mehrere Sachen und so weiter. In welchem Bereich liegt das? Und Brute Force ist dann einfach. Man kann sich vorstellen, dass beides nicht so über die Maßen effektiv ist und man kann sich erst recht vorstellen, dass man bei beiden dann auch nur begrenzt Sachen findet, weil das dann auch irgendwann durch ist und auf die komplexen inneren Probleme nicht wirklich greift. Das heißt, das, was in erster Linie interessant ist, ist, dass das Smart Fuzzing, also Specification-based beziehungsweise Protocol-based, und da geht es eben darum, das zuzuschneiden auf das jeweilige Programm. Zum Beispiel, du hast jetzt einen PDF-Renderer und dann fängst du halt an, dir anzuschauen, was ist eigentlich eine PDF, wie ist sie spezifiziert, was wird da übergeben, was kann da alles drinstehen und so weiter und arbeitest damit weiter. Und das ist natürlich vom Aufwand her was ganz anderes, als einfach nur PDF-Renderer Eingaben zu übergeben, die so einigermaßen stimmen könnten, ohne dass es komplett durcheinander kommt, und ist von der Effektivität her was ganz anderes. Man kann sich aber vorstellen, bei Spezifikationen wie PDF oder wie bei JPEG, oder eigentlich ist PDF mit so das beste Beispiel, weil es ist eine Riesenspezifikation, es gibt verschiedene Versionen und es ist eigentlich der Wahnsinn, diese komplette Spezifikation sozusagen abzugreifen und überall, sag ich mal, Spielraum zu lassen für hier könnte man mal das machen, hier könnte man das machen. Und deswegen ist aber gerade auch bei sowas wie PDF extrem viel zu finden. Weil umso komplizierter die Spezifikation ist, desto mehr lohnt sich, das sozusagen zu implementieren und da reinzuschauen. Ja, da es lange Zeit halt nur die ganz simplen Sachen gab, will ich jetzt auch gar nicht alle weiter nennen, weil das hat sich nicht viel genommen. Die Ideen waren immer dieselben. Entweder Generation- und mutationsbasiert oder man hat das so ein bisschen kombiniert. Und der Bruch kam eigentlich mit American Fuzzy Loop. Das ist mit vom Google Security Team entwickelt worden, aber noch irgendein privater Typ, den ich jetzt namentlich nicht kenne, aber es war auf jeden Fall insofern bahnbrechend, dass es das erste Fuzzing-Tool war, was sozusagen Code-Paths verfolgt hat. Und diese Code-Paths hat es dann wiederum neu als Input und als Startvektor genommen für erneutes Fuzzing. Das heißt, es hat halt nicht nur geguckt, was passiert beim Parameter X, sondern es hat dann diesen Parameter X, der rausgekommen ist, wiederum genommen und da weitergeschaut mit anderen Parametern und so weiter. Und das ist genau das, was man haben will, dass man eben ein bisschen mehr in Dev geht. Und tatsächlich hat, seitdem es American Fuzzy Loop gibt, Fuzzing auf einmal wieder so ein bisschen den Boom erlebt und man hat auf einmal ganz viele Sicherheitslücken gefunden in allem Möglichen. Also wirklich in fast allen Sachen, die man so als Open-Source-Mensch kennt, in fast allen Libraries, die so völlig normal sind, auch sowas wie NACL oder libherbal oder keine Ahnung. Kombiniert mit dem Address Sanitizer, was eher so ein Memory Debugger ist. Es gibt verschiedene Memory Debugger, das wäre jetzt auch nicht der erste. Das Problem ist immer der Overhead davon. Wenn du halt jetzt irgendwie ein Programm compilest mit einem bestimmten Memory Debugger, der irgendwie, sage ich mal, das Programm irgendwie 20-fach verlangsamt ausführt, dann ist das fürs Fuzzing extrem schlecht. Weil Fuzzing basiert ja quasi auf Brute Force und dann auch noch einen Faktor 20 drauf zu rechnen, ist sehr, sehr ineffektiv und da kommst du halt nie zu was. Bei Address Sanitizer ist es ungefähr Faktor 1,8. Damit kann man auch leben. Da kann man sagen, okay, jetzt habe ich halt irgendwie ein Programm, was mir noch so ein bisschen sinnvollen Memory-Debug raushaut, wo ich halt hinterher gucken kann, woran lag es denn eigentlich, weil nur jetzt zu gucken, an welcher Stelle es gesprungen ist, bringt ja erstmal auch nichts. Und sage ich mal, der neueste Schrei oder das, was eigentlich kommen musste, ist natürlich die Compiler-Ebene, dass man eben sagt, man versucht gerade bei C und C++-Programmen möglichst das gleich beim Compilen mal ein bisschen mit durchzutesten. Da war, wie so oft, LLVM ein bisschen weiter am Anfang oder GCC ist jetzt dabei nachzuziehen. Ich glaube, die forken das direkt so und versuchen das halt darauf zu portieren. Also libfuzzer an sich als Bibliothek soll so erhalten werden, so wie ich das verstanden habe. Und mit libfuzzer wurde halt, sag ich mal, nochmal eine Grenze geschlagen, weil dann wurden zum Beispiel nach dem Heartbleed-Test wurde halt versucht, das darüber zu finden und in nachvollziehbaren, repräsentativen Tests wurde das innerhalb von unter einer Minute eben aufgedeckt. Und das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist gar nicht so schlecht. Man muss dazu sagen, es ist nicht so, dass da jemand das Programm angeworfen hat und gesagt hat, OpenSSL, mach mal irgendwie, also hau das mal durchs Fuzzing und innerhalb von einer Minute ist da irgendwie rausgekommen, Heartbleed, sondern du brauchst ja erstmal eine Implementation, dass zwei OpenSSL-Libraries miteinander reden und einen TLS-Handshake simulieren, weil die OpenSSL, also das OpenSSL-Programm an sich als Parameter, kannst du nichts übergeben, um den Heartbleed-Bug zu finden. Das hat man dann eben gemacht, aber es ist vom Aufwand her auch überschaubar. Du hast halt quasi simuliert, dass zwei Clients miteinander reden. Das hat man halt mal jemand gemacht und hat dann rausgefunden, okay, das ist durchaus lukrativ. Und auch seitdem wurden zum Beispiel auch in OpenSSL mehrere Sachen gefunden, die natürlich auch gefixt wurden. Und das ist als Entwicklung schon mal gar nicht so schlecht, gerade wenn man sich überlegt, dass man davon ausgehen kann, dass Nachrichtendienste wie die NSA schon de facto so ein bisschen über Strom- und Rechenleistungs-Flatrate verfügen. Und wenn ich ein Geheimdienst wäre, es spart extrem Personalkosten, du musst keine Ausschreibungen machen, du lässt einfach mal ein bisschen rechnen und es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber wenn du halt gute Tools hast, kann es passieren, du findest immer mal irgendwas, was eben die anderen noch nicht haben. Deswegen ist die große Frage, warum sollten wir das nicht genauso machen? Und, ach du Scheiße, sorry. Genau, dann gibt's halt das Fasing Project, das war quasi so die Idee, dass man gesagt hat, okay, man macht jetzt mal eine Website und guckt sich so die entscheidenden Libraries und Sachen von, sag ich mal, unixoiden Systemen an und lässt die mal so ein bisschen durchlaufen durch verschiedene Tools. Natürlich wurde da auch AFL exzessiv mitverwendet. Es sind verschiedene Sachen rausgekommen. Also man merkt halt auch, wie schon am Anfang, diese Grundprobleme, dass halt da doch viele Lücken entstehen, die eigentlich erstmal per se nicht Sicherheitslücken sind, die ist schon da. Und wenn du halt als Entwickler irgendwie von irgendwem eine Mail bekommst, wo drin steht, ja, wir haben da jetzt mal ein Fuzzing drüber laufen lassen, wir haben da jetzt irgendwie 2000 Sachen gefunden, kümmere dich mal drum, dann stehst du halt davor und hast das Problem, da wirkt dir jemand diese Information hin und du musst jetzt irgendwie gucken, was davon ist relevant und was nicht. Und das heißt natürlich im Einzelnen, du musst jeden einzelnen Schritt nachvollziehen und genau gucken, was passiert da eigentlich. Weil das sagt dir das Fuzzing-Tool natürlich nicht. Es gibt dir halt nur Hints. So, nicht mehr und nicht weniger. Und Hints heißt trotzdem nicht, dass es keine Arbeit ist, hinterher zu gucken, woran lag's denn. Die zweite Webseite ist sozusagen der Blogpost von LLVM, wo sie quasi die Fuzzing-Lib mit eingenommen haben und es halt vorgestellt haben und ab da ging es sozusagen los, interessant zu werden. So viel gibt's ansonsten gar nicht dazu zu sagen, weil ehrlich gesagt, was so rausgekommen ist, ganz ehrlich, ich habe so gut wie nichts gefunden, weil alle Entwickler noch am Fixen sind, weil sich halt niemand so richtig traut, jetzt irgendwie zu sagen, das und das, weil klar, du willst halt nicht, dass deine Library dann erstmal ein halbes Jahr offen steht und versuchst erstmal in aller Ruhe, und es kostet ja auch Zeit, zu fixen, und es ist auch auf dieser Website mit dem Project Fuzzing irgendwie auch immer vermerkt, da steht dann ganz oft ein Work in Progress, was halt einfach nur heißt, der Entwickler arbeitet dran, es ist sozusagen nicht public, was da jetzt gefunden wurde und was nicht, und wir müssen mal schauen. Und jetzt wäre die Idee, und es ist genau das, worauf ich hinaus will, das ist so ein bisschen das Ziel des Vortrags, weil so über Fuzzing grundsätzlich unterhalten, ja, gibt's halt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Die interessante Frage jetzt wäre, das ist nämlich auch genau das, was LLVM sozusagen als nächsten Schritt plant. Man stelle sich vor, man hat halt ein Buildbot, keine Ahnung, Jenkins, irgendwas, was das online gleich noch mit einer ordentlichen Serverarchitektur mitmacht. Das heißt, du lädst neuen Code hoch und diese Codefragmente werden einzeln gefasst. Diese Codefragmente im Größeren werden modularisiert einzeln gefasst und auch das Ganze wird sozusagen einzeln gefasst. Und dann wirst du halt, dann erreichst du eine Ebene, wo quasi von ganz allein, ohne dass sich ein Mensch drum kümmern muss, ab und zu mal schon beim Entwickeln des Codes Fehler vielleicht auffallen, vielleicht, muss nicht sein, aber es kostet ja, wie gesagt, auch nicht die Welt, weil Rechenleistung nicht teuer ist, jetzt in dem Sinne. Und wenn man sich das jetzt mal als ein großes GitHub-Repo vorstellt, dann klingt's ja fast so ein bisschen interessant, wenn man so entscheidende Libraries, wie zum Beispiel NACL oder OpenSSL, die halt wirklich so ein bisschen der Kernstein sind, wo man auch sagen muss, wo die Reputation von Open-Source-Software auch so ein bisschen dran hängt, da kann man versuchen, positiv darauf einzuwirken, dass man eben sagt, wir versuchen hier kollaborativ Fuzzing zu betreiben. Und die entscheidende Frage, die sich mir stellt, wo ich so ein bisschen drauf hoffe, dass da jemand Vorschläge hat, ist, stellt euch mal vor, du hattest irgendwie ein parallelisiertes Rechnen, sowas wie Boink oder sowas wie City at Home. Ich habe es schon vor uns getauft im Raucherraum auf Fuzzing at Home. Wäre vielleicht ein ganz guter Projektname, noch eine coole Domain und ein cooles Design dazu und dann läuft es. Die Frage ist, wie kriegt man das hin, diese eventuell gefundenen Sachen zu reviewen, dass dann sozusagen Leute drüber gucken können, die das dann bewerten, was für eine Tragweite das hat und vor allen Dingen das Wichtigste, dass halt das Disclosure irgendwie nicht gegeben ist, weil das erste Interesse wäre ja quasi für jemanden, der nicht so gute Ziele verfolgt, dort extrem viel Rechenleistung herzustellen und dann eben der Erste zu sein, der irgendwas findet und es dann auszunutzen. Das ist aber eigentlich nicht das, was Grey Hat Hacker Ethik irgendwie will, sondern es geht ja schon darum, dass man sagt, wir wollen es insgesamt verbessern und die Leute müssen auch Zeit haben, das zu fixen, und wenn es gefixt ist, müssen die Maintainer Zeit haben, es zu packagen, und wenn das passiert ist, müssen die Admins Zeit haben, es zu updaten. So, und dann kann man drüber reden, dass man sagt, wir haben da was gefunden und so weiter und so fort. So, und jetzt ist sozusagen die Frage, fällt euch als, sag ich jetzt mal, Meta-Software-technisches Konzept etwas ein, womit man das realisieren kann, dass sowohl die Authentizität gewahrt ist, also dass nur der Developer an sich sozusagen über die Ergebnisse des Fuzzing-Projekts an seinem Code mitgeteilt wird, weil sonst bringt's ja keinem was, und dass aber gleichzeitig die Möglichkeit besteht, dass jeder so einfach wie bei City at Home mitrechnen kann und Rechenleistung, die nicht genutzt wird, mit zur Verfügung stellen kann. Weil das wäre so meiner Meinung nach das Next Big Thing, was so ein bisschen was bringen könnte. Die Fuzzing-Tools an sich werden immer mehr optimiert. Da gibt es ganz interessante Entwicklungen und ich denke, das wird nicht unbedingt schlechter. Und es ist halt davon auszugehen, die NSA macht das auch und wie es halt so ist, es ist manchmal für uns ganz gut, wenn wir Sachen kennen und wissen, die die NSA nicht weiß, weil für die ist es ja auch gut, dass die Sachen kennen und wissen, die wir nicht wissen. Mal so als Frage in den Raum gestellt. Habt ihr Mikro eigentlich? Ja.
Ja, also ich kenne das Boink-Projekt, das ist aus dem City at Home-Projekt hervorgegangen und ja. Ist halt eine Plattform, wo einfach Projekte Rechenleistungen bekommen können von den Leuten, die halt teilnehmen. Man stellt das Projekt vor, macht eine Website und dann sagen Leute, hey, das finde ich sinnvoll, ich lasse meinen Computer für sowas rechnen.
Ja, klar. Ich glaube, das Parallelisieren an sich wäre algorithmisch machbar.
Die Frage wäre halt eben jetzt, Berkeley ist ja die Uni, die das zur Verfügung stellt und müsste man halt sich mit der dann halt eben absprechen, was man da zur Verfügung, also wie das läuft. Man kriegt halt so ein Paket runtergeladen, dann läuft dann halt eben irgendwie das Programm bei einem auf dem Rechner. Und wirklich reingucken kann man nicht. Man hat da mal irgendwie so ein bisschen eine grafische Oberfläche, wo man irgendwie ein bisschen was Buntes sieht, Grafiken, irgendwas.
Ja, ich kenne das schon, ja, aber da geht es halt auch nicht um Daten, die sozusagen sicherheitstechnisch relevant sind. Sondern, also
ich weiß nicht, wie das dann direkt aussieht, was dann direkt auf meinem Rechner laufen würde oder so, ob ich dann einen Rückschluss drauf ziehen könnte, wie der Code wirklich aussieht. Und wenn dann die Ergebnisse davon nur dem Entwickler zufließen am Ende, dann ist es ja eigentlich gegeben, was du forderst damit, dass ich selber so eine Lücke nicht ausnutzen kann als allererster. Und die Frage ist ja auch, ich meine, ich lade mir da irgendein Paket runter, das läuft halt mit irgendwelchen Parametern durch. Und bin ich jetzt zufällig der böse, böse Black Hat Hacker, der da irgendwie dann irgendwas findet, oder ist mein Rechner einer von den 1000 Rechnern, die halt nichts finden mit den Parametern?
Klar, aber du musst halt bewusst sein, was das in dem Moment auch für eine Verantwortung bedeutet, weil der Fuck-up ist schon groß, wenn das dann 2-3 Mal passiert und dann irgendwie große Serverbetreiber anfangen, Windows Server 2008 zu installieren, weil sie sagen, wir haben irgendwie Angst, dass unsere Server wieder gehackt werden, weil bei OpenSSL wird irgendwas gefunden und 3 Monate bevor es gefixt wird, weiß es jeder. Und das ist genau die Gefahr, die ja keiner will. Trotzdem ist die Idee hinter kollaborativen Cloud-Fuzzing irgendwie extrem reizvoll. Und da ist jetzt die einzige Frage, Ideen und Vorschläge zur Implementation.
Ja, sagen wir mal so, wenn was gefunden wird, dann wird's halt eben irgendwie gefunden und bevor dann der Fix raus ist, hat man halt eben erstmal ein Problem. Ist halt eben so. Aber ist halt besser, wenn ich weiß dann zumindest, ey, scheiße, da ist was kaputt. So, dann kann ich dementsprechend drauf reagieren. Wenn ich irgendwie nicht weiß, dass meine Bremsleitung am Auto angeschnitten ist und ich da irgendwie damit rumfahre, dann fahre ich irgendwann einen Berg runter und stelle fest, ey, shit, hier trete ich gerade ins Leere und dann geht's über die Klippe.
Aber man muss ja...
Also besser wissen, es ist scheiße, als nicht wissen, es ist scheiße und dann erwischt es mich kalt von hinten.
Ja, ist so. Andere Meinungen?
I'm sorry if I ask you the question in English. Is that okay?
Yeah, sure.
Well, I don't know if this is even really possible or feasible at the moment, but I could imagine that if we're fuzzing software to find problems and we find a problem, then we kind of also know what the problem is. Mm-hmm. So wouldn't it be theoretically interesting to try to defuzz the problem through some type of genetic algorithm that modifies the source code until it passes all the tests as a way of offering like an automatic service for the developer to say, hey, look, these are 5 possible solutions that we automatically generated from our recipe books of things that fix floats that are too long being injected.
Yeah, sure. I mean, that's really interesting. I mean, some kind of self-functioning service, of course, is always interesting, genetic code, but I think it's even way more complicated than collaborative fuzzing itself. So what would be the thing? Do we start with like the whole thing or do we start with the little thing and then we see how it goes? But yeah, I like the idea.
Ja, ich hätte da noch eine Frage vielleicht,
ja.
Die ein bisschen dran anschließt, weil... bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber aus Fuzzing fällt da, wenn jetzt, was ist das Ergebnis von so einem Fuzzing-Prozess? Was fällt da raus? Sind das immer definitiv Sicherheitslücken oder ist das vielleicht auch einfach nur ein Stacktrace oder der dann erstmal noch analysiert werden muss, weil dann wäre,
Nee, das ist halt sozusagen genau das Problem. Also Fuzzing einfach nur macht, also es macht sozusagen nichts anderes als, es guckt halt natürlich vorher, was es probiert und es merkt dann, an welcher Stelle es irgendwie nicht geklappt hat. Und dann hast du halt als Developer nichts anderes in der Hand, als dass du halt siehst, bei deren der Eingabe oder bei dem und dem Codepath, das ist natürlich ein bisschen komplizierter, wenn es ein bisschen in-depth geht, das ist nicht einfach nur eine Eingabe, sondern halt irgendwie eine miteinander verkettete Reihe von Eingaben. Und dann siehst du halt, an welcher Stelle es broken ist. Aber deswegen hast du zusätzlich noch einen Memory Debugger dazu, der wenigstens so ein bisschen versucht, dir zu helfen, was da genau passiert ist und halt irgendwie vorher, nachher speichert und guckt und vergleicht. Trotzdem, die Hauptarbeit ist am Ende beim Menschen und du musst dann gucken, was genau ist jetzt passiert. Und du wirst selbst mit effektiven Fuzzing-Tools ganz viele Sachen haben, die halt einfach nur so, ich sag jetzt mal, Schönheitsfehler am Programmieren sind, die eigentlich nicht schlimm sind, sondern wo einfach nur sowas passiert wie, du hast kein Error-Case da und dafür eingebaut. Aber man muss ja auch sagen, gerade bei sicherheitsrelevanten Dingen, gerade bei sicherheitsrelevanten Dingen willst du ja eigentlich auch sauberen Code haben. Du willst ja eigentlich insgesamt möglichst fehlerfreien Code haben. Und allein schon dafür ist es zwar anstrengend, irgendwelche, sag ich mal, nicht so important, also nicht so urgent Bugs zu fixen. Aber im Endeffekt ist es doch genau das, was wir wollen, dass wir halt irgendwie Crypto-Libraries wollen, die in sich möglichst stabil, clean und schön sind. Und trotzdem halt nicht in Perl geschrieben, sondern schon effizient in C oder C++. Das eine bedingt das andere halt. C und C++ ist schwierig, selbst wenn du richtig guter Programmierer bist. Es vergisst immer mal jemand was. Und es passiert immer mal irgendwie, dass man nicht drauf achtet, weil es halt irgendwie schon maschinennah ist. Und da finde ich Fuzzing einen interessanten Ansatz, weil das so ein bisschen das abnehmen kann oder zumindest Hints geben kann.
Ja.
Ich kann mich auch die ganze Zeit bücken hier.
Was für so Leute wie mich total hilfreich wäre, wäre, wenn du in deiner Programmierumgebung nicht nur einen Knopf hättest, Compile, sondern daneben noch einen Compile and Fuzz.
Und genau das ist das, was LLVM quasi jetzt gerade macht. Also das ist, du hast dann halt einen Flag und dann machst du es halt gleich noch mit und natürlich geht das alles genau in die Richtung. Und Compiler-Ebene ist auch eigentlich das Einzige, was man haben will. Aber das zu implementieren hat viel Zeit und Kraft gekostet. Und man hat sich damit Zeit gelassen, weil man gedacht hat, so lukrativ ist es nicht. Aber scheint es doch zu sein am Ende. Ja. Gut, dann, obwohl, ja.
Ach, ich hätte noch eine kleine Anmerkung noch am Rande, fällt mir jetzt gerade ein, weil sich das bezieht sich jetzt auf sehr Hardcore-C-Code und Krypto-Bibliotheken. Es gibt da ein sehr interessantes Projekt von Netflix, glaube ich, und das nennt sich Simian Army, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Okay.
Die quasi ein ähnliches Konzept ausweiten auf Web-Infrastruktur. Das heißt, man kann da so verschiedene Monkeys programmieren, die dann an den DNS-Servern rumspielen oder ab und zu mal eine Festplatte oder einen Knoten irgendwie aus dem Netz kicken und so.
Ja.
Und das lassen sie gelegentlich auf ihre Web-Infrastruktur los und schauen, wie ihr gesamtes System noch funktioniert unter erschwerten Bedingungen. So. Nur so als Randbedingungen. Das Konzept scheint offensichtlich so interessant zu sein, dass es halt auch auf andere Bereiche ausgeweitet wird.
Netflix.
Ja, genau, sie machen das im Live-Betrieb.
Ah, okay. Cool. Okay, dann erstmal vielen Dank. Und sorry für die Kürze.